Vor mehr als 50 Jahren begab sich Henny Grüneisen, ihres Zeichens wissenschaftliche Mitarbeiterin der Historischen Kommission, auf die Suche nach einem spätmittelalterlichen Manuskript. In einer Handschrift der fürstlich-Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek auf Schloss Harburg hatte sie Hinweise auf Materialien zur Eroberung Konstantinopels 1453 gefunden. Diese sollten als Anhang zu einer Geschichte des ersten Kreuzzugs überliefert sein, die der gelehrte Mönch Robert von Reims zu Beginn des 12. Jahrhunderts verfasst hatte. Die Sache ließ ihr keine Ruhe. Doch wo suchen? Mit detektivischem Spürsinn und ein wenig Abenteuerlust machte sich Henny Grüneisen schließlich auf den Weg nach München und Wien, recherchierte in den alten Klosterbibliotheken von Heiligkreuz in Donauwörth und St. Mang in Füssen. Indes vergeblich. Bei einem letzten Versuch wurde sie schließlich in Salzburg, in der Bibliothek der Erzabtei St. Peter, fündig. Eine Handschrift, auf die die Beschreibung tatsächlich passte. Doch wo war diese Handschrift entstanden? Wer war der Schreiber? Die wenigen Spuren deuteten auf das alte Benediktinerkloster Michael Beuern im Salzburger Land hin, 30 Kilometer von Salzburg entfernt. Doch lassen wir Henny Grüneisen selbst sprechen. In St. Peter lehnte man erst einmal ab, Handschriften aus Michael Beuern zu besitzen. Und der Bruder Pförtner, den ich fragte, wo das Kloster läge und wie ich dahin kommen könnte, wusste nur, dass es sehr schwer zu erreichen sei. Es sei wohl ziemlich nahe an der Grenze. Ähnliche Auskünfte gab ein Polizist. Es war ein Samstagnachmittag, mir fehlte eine vernünftige Landkarte und so setzte ich mich in einen Bus, der so etwa in die Richtung fuhr, kam zum Sonnenuntergang in das herbstliche Mattsee, wo der Propst gerade die Abendmesse las und, verzaubert wie ich war, konnte ich nicht anders, als mich hinterher im Auto die 10 restlichen Kilometer in die Dunkelheit hinein auch noch nach Michael Beuern fahren zu lassen. Imponierende, die Landschaft beherrschende Anlage, so viel erkannte ich auch im Dunkeln. Ein Gang durch den Klosterhof und ein Blick in die romanische Kirche, mehr ging dieses Mal nicht. Ein halbes Jahr später war ich besser gerüstet. Mit Fotokopien der Handschrift von St. Peter in der Hand fuhr ich an einem sonnigen Sonntagvormittag im März mit der Ortsbahn von Salzburg-Salzach abwärts an Laufen vorbei nach Lamprechtshausen und wanderte von dort in nordöstlicher Richtung nach Michael Beuern. Es war Mittag, als ich den Hang hinaufstieg, an dem Dorf und Kloster liegen, und der große, von einer riesigen Linde beherrschte Platz vor dem Klostertor lag friedlich, ruhig, von der Sonne beschienen da. Erst um 14 Uhr wagte ich mich ins Kloster. Aber wo war die Pforte? Die erste Tür führte zum Schulinternat. An der zweiten stand Pfarramt. Da klopfte ich und niemand öffnete. An der dritten erspähte ich eine Klingel, benutzte sie und plötzlich öffneten sich die beiden Türen und zwei alte Patres sahen mich erstaunt an. Ich fragte, mich entschuldigend, ob es wohl möglich sei, den Bibliothekar zu sprechen. »Das bin ich«, erklärte der Weißhaarige in der Tür des Pfarramts. Es war der Prior, Pater Werigand Meyer. Und dann erzählte ich ihm von der Handschrift, zeigte ihm die Fotokopien und äußerte meine Vermutungen. Und er wurde immer freundlicher und aufgeschlossener. Als wir zu dem Blatt mit den Aufzeichnungen über die Kreuzfahrer von 1456 kamen, sagte er strahlend, »Die Krähenfüße kenne ich. Das ist unser Abt Georg.« Genau das hatte ich gehofft. Henny Grüneisen hatte den Schreiber der Salzburger Handschrift tatsächlich gefunden. Es war der von 1440 bis 1472 als Abt von Michael Beuern amtierende Georg Liebenknecht. Diese und andere Berichte über Archiv- und Bibliotheksrecherchen werden heute in der Frankfurter Forschungsstelle der Deutschen Reichstagsakten aufbewahrt. Sie erzählen von Erfolgen und Misserfolgen, von Türen, die sich öffnen und Türen, die verschlossen bleiben, von hartnäckigen Nachfragen und abweisenden Antworten. In der folgenden halben Stunde möchte ich Sie auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Auf den Spuren der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Reichstagsakten, die ihre wechselvollen Erfahrungen sorgfältig notiert haben. Empfehlenswerte Hotels in Passau finden hier ebenso Erwähnung wie feuchtkalte Archivarbeiten in Esslingen, englisch sprechende Bibliothekare in Oxford und nicht auffindbare Handschriftenkataloge in Kremsmünster. Die hier in einer Auswahl präsentierten Aufzeichnungen eröffnen zugleich einen ganz eigenen, sehr persönlichen Zugang zur Geschichte des Archiv- und Bibliothekswesens der letzten 150 Jahre. Mein Name ist Gabriele Annas. Ich bin die Nachfolgerin jener eingangs erwähnten Henny Grüneisen und betreue als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Historischen Kommission heute die ältere Reihe der Deutschen Reichstagsakten. Die Deutschen Reichstagsakten gehören zu den ältesten Editionsunternehmen des deutschsprachigen Raums, die Quellen zur Geschichte des Alten Reichs wissenschaftlich erschließen. Sie sind unmittelbar mit den Anfängen der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften verknüpft, die im Spätsommer des Jahres 1858 von König Maximilian II. Von Bayern gegründet wurde. Gemäß königlichem Statut vom 26. November 1858 wurde die Herausgabe der Deutschen Reichstagsakten in das Arbeitsprogramm dieser bis heute in München beheimateten Gelehrtengesellschaft aufgenommen. Gegenstand der Deutschen Reichstagsakten sind die Reichsversammlungen des 14. bis 17. Jahrhunderts. Als Reichsversammlungen bzw. ab 1495 Reichstage werden die vom Herrscher einberufenen politischen Beratungen bezeichnet, an denen die reichsunmittelbaren Macht- und Herrschaftsträger, die sogenannten Reichsstände, teilnahmen. Kurfürsten, weltliche und geistliche Fürsten, Grafen und Herren, Äbte und Pröpste sowie, seit 1255, Freie und Reichsstädte. Das geplante Editionsunternehmen sollte zunächst vornehmlich die großen Reichstage der Reformationszeit behandeln, als Schauplatz wichtiger, vor allem kirchenpolitischer Entscheidungen der deutschen Geschichte. Mit Blick auf die großen Themen der Zeit, die Kirchen- und Reichsreform, musste das Projekt jedoch zeitlich weiter ausgreifen und auch die spätmittelalterliche Vorgeschichte einbeziehen, die Zeit von der Königswahl Wenzels 1376 bis zum Tod Kaiser Maximilians I. 1519 sollte dabei nach den Vorstellungen Leopold Rankes durch zwei nicht allzu weitläufig gedruckte Quartbände in ein paar Jahren bewältigt werden. Ein Irrtum, wie sich bald herausstellen sollte. Bis heute wurden allein für den betreffenden Zeitraum von 1376 bis 1519 insgesamt 29 Bände publiziert. Weitere 7 sind vorgesehen. Reichsversammlungen und Reichstage wurden in unregelmäßigen Abständen und an wechselnden Orten innerhalb und außerhalb des Reichsgebiets abgehalten. Sie endeten im Allgemeinen nach einigen Wochen oder mehreren Monaten, selten nach nur wenigen Tagen. Seit 1663 sprechen wir vom immerwährenden Reichstag zu Regensburg, der dort bis zur Auflösung des Alten Reichs 1806 kontinuierlich tagte. Vielleicht haben Sie ja schon einmal das alte Rathaus in Regensburg besucht, das im Obergeschoss das Reichstagsmuseum mit dem prachtvollen Reichssaal beherbergt, dem Tagungsort der Reichstagsgesandten. Reichsversammlungen und Reichstage waren dabei nicht nur zentrale Foren der politischen Kommunikation im Reich zwischen Kaiser und Reichsständen, sondern auch eine beliebte Bühne höfischer Repräsentation. Feierlichkeiten, Musik und Tanz, Fürstenbankette und demonstrativer Konsum bildeten nicht selten den festlichen Hintergrund des politischen Geschehens. Entsprechend vielgestaltig sind die Schriftquellen, die im Rahmen der deutschen Reichstagsakten zu berücksichtigen sind. Ladungsschreiben und Teilnehmerlisten, Verhandlungsprotokolle und Briefwechsel, militärische Leistungsverzeichnisse, sogenannte Anschläge, Beschlüsse und Rechnungsbücher, um nur die wichtigsten Quellengruppen zu nennen. Die deutschen Reichstagsakten können dabei nicht auf festgefügte Quellenbestände zurückgreifen, die an zentralen Aufbewahrungsorten im deutschsprachigen Raum eingelagert sind. Die Akten der einzelnen Reichsversammlungen müssen vielmehr auf der Grundlage langwieriger Recherchen in zahlreichen Archiven und Bibliotheken je individuell zusammengestellt werden. Der Recherchehorizont erweitert sich dabei immer wieder auch über den deutschsprachigen Raum hinaus. Reichstagsaktenrelevante Überlieferungen finden sich in europäischen Archiven und Bibliotheken von Uppsala bis Salamanca, von Oxford bis Breslau und Budapest, in der Bibliothèque Nationale de France in Paris und den Vatikanischen Archiven in Rom, ebenso wie in der Bibliothèque Royale in Brüssel und im Archivio di Stato in Modena. Im Vorwort zum 1867 erschienenen ersten Band der deutschen Reichstagsakten hatte der Herausgeber Julius Weizsäcker die stolze Zahl von insgesamt 74 besuchten Archiv- und Bibliotheksorten genannt. Von A wie Augsburg über L wie Lindau, Lucca und Luzern bis Z wie Zürich. Dass den neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der deutschen Reichstagsakten Zugang zu Archiven und Bibliotheken gewährt wurde, war dabei keineswegs selbstverständlich. Denn im Allgemeinen mussten vorab förmliche Gesuche mit der Bitte um Benutzung gestellt werden, die von den zuständigen Stellen befürwortet oder aber auch abgelehnt werden konnten. Dies galt vor allem für die staatlichen Archive mit ihren wesentlich politisch-rechtlichen Funktionen. Die dort aufbewahrten Bestände, historische Unterlagen ebenso wie aktuelle Verwaltungsvorgänge waren Bestandteil der Staatsregierung. Sie unterlagen daher der Geheimhaltung und waren nicht auf ein historisches Publizieren ausgerichtet. Vielmehr bedurfte es der Erlaubnis von höherer Stelle, um die politisch gebotene Geheimhaltung für den historisch Forschenden punktuell aufzuheben. Im Herbst des Jahres 1886 hatte ein unbekannter Reichstagsaktenmitarbeiter erfolgreich das Weimarer Gesamtarchiv besucht. Nach seinen Angaben waren entsprechende Bittgesuche an eines der großherzoglichen bzw. herzoglichen Staatsministerien in Weimar, Gotha oder andernorts zu richten. Er selbst hatte sich direkt an den Weimarer Archivrat Dr. Burkhardt gewandt und darüber hinaus ein offizielles Gesuch an das Weimarer Staatsministerium beigefügt. Offenbar nicht beachtet, hatte diese Empfehlung hingegen Dr. Hermann Herre, der 20 Jahre später im Februar 1907 sein Bittgesuch direkt an den erwähnten Weimarer Archivrat Burkhardt richtete. Burkhardt antwortete umgehend, mit ausgesuchter Höflichkeit, aber auch mit Tadel in der Stimme. Auf das Gesuch Euer Hochwohlgeboren erwidert der Vorstand des Gesamtarchivs, dass er der Kommission zur Herausgabe der deutschen Reichstagsakten gern die tunlichste Förderung des Unternehmens angedeihen lassen wird und den beteiligten Regierungen direkt auch die Genehmigung des Gesuchs empfohlen hat, das nach beiliegender Archivordnung an das hiesige Staatsministerium zu richten gewesen wäre. Die betreffenden Passagen in der beigefügten Archivordnung aber sind archivkonform mit Bleistift unterstrichen. Auch heute noch benötigt man im Übrigen für die Benutzung der Abteilung Römisch 3, Geheimes Hausarchiv des Münchner Hauptstaatsarchivs, eine gesonderte Genehmigung durch den Chef des Hauses Wittelsbach. Die Bemühungen der Mitarbeiter um einen Zugang zu Archiven und Bibliotheken waren jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt. Dies musste auch der langjährige Abteilungsleiter der deutschen Reichstagsakten und spätere Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde erfahren. Auf der Durchreise im April 1925 wollte er die Gelegenheit nutzen und in der Prager Bibliothek Lobkowitz Recherchen vornehmen. Da es sich um eine Privatbibliothek handelte, war zur Benutzung eine besondere Erlaubnis erforderlich. Das Gesuch sei vorher, so die ermahnenden Worte eines Kollegen, an Fürstin Josephine Lobkowitz zu richten. Die Erlaubnis werde dann zweifellos erteilt. Da es zu dieser Zeit keinen Bibliothekar gab, habe Quidde mit dem Hausverwalter oder etwas Ähnlichem verhandelt, jedoch vergeblich. Nicht gelungen war es auch einem unbekannten Reichstagsaktenmitarbeiter, in die Bibliothek der Salzburger Erzabtei St. Peter, nach eigenen Worten, einzudringen, trotz mehrfacher Versuche. Er musste sich auf die Einsichtnahme in die vorgelegten Findbücher beschränken. Die Schwierigkeiten konnten jedoch bereits bei der Suche nach dem Standort des Archivs oder der Bibliothek beginnen, auch wenn in der Zeit um 1900 Stadtpläne auf Papier bereits zu den urbanen Massenmedien gehörten. In den Aufzeichnungen der Reichstagsaktenmitarbeiter finden wir in diesem Zusammenhang immer wieder klagende Kommentare. So sei das Stadtarchiv in Esslingen, wie Hermann Herre anlässlich eines Besuchs 1906 notierte, in einem alten Gebäude hinter der zweitürmigen Kirche am Markt untergebracht und ohne einen Beamten unauffindbar. Und selbst die berühmte Bodleian Library in Oxford sei, obgleich im Mittelpunkt der Stadt in der Nähe des Theaters gelegen, ohne Führung kaum zu finden. So zumindest die Erfahrungen Hermann Herres. Hatte man das Archiv oder die Bibliothek endlich gefunden, sei es mit oder ohne die gelegentlich dokumentierten Wegbeschreibungen, erfuhr der Benutzer dort nicht selten die beste Aufnahme, wie im schweizerischen Fribourg, eine sehr bereitwillige Förderung, wie in Colmar, oder die denkbar gastfreundlichste Aufnahme, wie in Melk. Der Vorstand des Stadtarchivs Passau, der als sehr liebenswürdig beschriebene Magistratsrat und Weingroßhändler Niederleutner, schickte gar die Findbücher und Urkunden zur Einsichtnahme in das dortige Hotel zu Mooren, in die Unterkunft des Reichstagsaktenmitarbeiters. Gleichwohl war das Arbeiten in den Archiven und Bibliotheken nicht selten beschwerlich. Die Aufzeichnungen der Reichstagsaktenmitarbeiter zeugen von der trostlosen Unordnung mancher Archive. Sie dokumentieren das Fehlen von Findbüchern, verweisen auf geplünderte Handschriften mit herausgerissenen Seiten, beklagen die mangelnde Kompetenz der zuständigen Beamten oder berichten über insgesamt schlechte Arbeitsbedingungen. Entsprechende Erfahrungen machte beispielsweise Hermann Herre bei einem Besuch des Esslinger Stadtarchivs im November 1906, das, da nicht beheizbar, im Herbst und Winter nahezu unbenutzbar sei. Vorstand des Archivs war zu diesem Zeitpunkt der Architekt Benz, nach den Worten Hermann Herres ein noch sehr jugendlicher Herr. Ich war am 14. November dort, meldete mich im Rathaus und wurde dort an den Verwaltungsratssekretär gewiesen. Der Herr telefonierte Herrn Benz an, der um 10 Uhr zu kommen versprach. Er kam gegen 11:30, führte mich ins Archiv, gab mir die gewünschten Akten und ging dann fort, indem er mir die Schlüssel übergab, die ich beim Weggehen in einem Kaufladen nebenan zu deponieren hatte. Ich habe dann in einem hundekalten Zimmer, die Fenster waren zerbrochen und der Wind pfiff durch, von 11:30 bis 3:45 mit kurzer Mittagspause gearbeitet. Mit anderen Schwierigkeiten musste hingegen Gustav Beckmann kämpfen, der im April 1892 die Stiftsbibliothek Kremsmünster besuchte. Nach seinen Angaben war der handschriftliche Katalog schon seit einem halben Jahr verlegt, wohl nicht bloß vorgegeben. Ich musste mich daher mit dürftigen Notizen des Pater Hugo, übrigens eines liebenswürdigen Herrn, behelfen und im Übrigen auf gut Glück eine Reihe von Kodizes durchgehen. Ich habe wenigstens 100 bis 150, die von Pater Hugo als die wichtigsten für mich bezeichnet wurden, durchgesehen und glaube, das meiste gefasst zu haben. Mit diesen Notizen aber war zugleich die nachdrückliche Mahnung verbunden, zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall noch einmal anzufragen, ob der handschriftliche Katalog zwischenzeitlich gefunden worden sei. Doch auch wenn Findbücher und Handschriftenkataloge vorlagen, konnten mangelnde Kenntnisse der zuständigen Beamten die Recherchen erschweren, wie Hermann Herre im September 1904 bei einem Besuch des Stadtarchivs in Biel im Schweizer Kanton Bern erfahren musste. Die Aufsicht, so Hermann Herre, führt der Stadtschreiber, der aber ebenso wenig wie die anderen Beamten rechten Bescheid im Archiv weiß. Ich wurde in das Archiv geführt und versuchte zunächst, auf Grundlage meiner Notizen aus dem gedruckten Inventar Einzelnes durchzusehen. Das war undurchführbar, da die beiden Herren, die die Sachen heraussuchen wollten, sich nicht so recht zurechtfanden. Ich frug darauf, ob nicht ein ausführlicheres Inventar vorhanden sei. Das wurde bejaht und man zeigte mir 8 Folianten und ließ mich dann im Archiv allein arbeiten. War es fehlendes Wissen, war es schlicht Unsicherheit des zuständigen Archivars? Bereits die im Frühjahr 1904 im Stadtarchiv Nordhausen durchgeführten Recherchen hatten sich für Hermann Herre als schwierig erwiesen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Vorstand, dem Mittelschullehrer Heineck, durfte der Reichstagsaktenmitarbeiter zwar bereits vor den amtlichen Öffnungszeiten das Archivlokal benutzen. Zunächst aber hatte Hermann Herre nur die Repertorien zu den städtischen Urkunden erhalten. Ich frug wiederholt, so sein Bericht, nach Akten, nach Missivbüchern und nach Repertorien über die Akten. Der Archivar wich aber meinen Fragen stets aus und antwortete nichts. Ich war selbst mit ihm in den Archivarräumen, das heißt im Keller des Schulhauses. Dort stehen 5 bis 6 große Schränke, von denen die 2 ersten, so viel ich sehen konnte, die in Schubladen lagernden Urkunden enthalten. Es wird also nichts anderes übrig bleiben, als gelegentlich noch einmal ein Gesuch an den Magistrat zu richten und dabei hervorzuheben, dass die Urkundenrepertorien durchgesehen sind und es uns auf die Akten ankommt. Ich sah verstohlen, wie der Archivar, als ich nach Missivbüchern gefragt hatte, in einem dicken Quartband anscheinend an einem alten Repertorium blätterte. Als Hermann Herre, nach eigenen Worten, schon alle Hoffnung aufgegeben hatte und fortgehen wollte, wandte er sich in einem letzten Versuch nochmals an den Archivvorstand, der ihm dann fast alle Schränke aufgeschlossen hat. Heineck sagte, so Hermann Herre weiter, es sei bei Dachstuhlbränden des Rathauses viel zugrunde gegangen. Anderes sei in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts von Unterbeamten gestohlen. Bei diesen und anderen Gelegenheiten war immer wieder ein gewisses diplomatisches Geschick und Fingerspitzengefühl der Reichstagsaktenmitarbeiter gefordert, um an die gewünschten Informationen zu gelangen. So beispielsweise auch im Falle der Melker Stiftsbibliothek um 1900. War doch der dortige Bibliothekar Dr. Rudolf Schachinger nach den Notizen eines unbekannten Reichstagsaktenmitarbeiters kein Historiker. Wissenschaftliche Anfragen richte man daher am besten an den Archivar Dr. Eduard Katschthaler, der Historiker und Schüler Professor Engelbert Mühlbacher sei, jedoch ohne den Bibliothekar zu verletzen. Zwischen beiden scheine ein wenig Eifersucht zu herrschen, so die hellsichtige Beobachtung. Hinzu traten sprachliche Herausforderungen, die sich aus dem europäischen Recherchehorizont der deutschen Reichstagsakten ergaben. Im Allgemeinen waren die Reichstagsaktenmitarbeiter durch ihre humanistische Sprachausbildung weitaus besser mit dem Lateinischen und Altgriechischen vertraut, weniger hingegen mit modernen Fremdsprachen. Wie gut also, wenn man im Ausland auf einen deutschsprachigen Archivar oder Bibliothekar traf. Da Deutsch in der damaligen Zeit zu den international führenden Wissenschaftssprachen gehörte, kam dies zur großen Erleichterung mancher Reichstagsaktenmitarbeiter häufiger vor, war aber nicht selbstverständlich. So berichtet beispielsweise Hermann Herre im Oktober 1904 über einen Besuch des Staatsarchivs Fribourg in der französischsprachigen Schweiz, dass er seitens des Archivars die beste Aufnahme gefunden habe. Der Archivar spreche und verstehe Deutsch. Die Repertorien seien Herre anstandslos vorgelegt worden. Und auch bei Recherchen in der Bodleian Library in Oxford hatte Hermann Herre das, nach eigenem Bekunden, weitgehendste Entgegenkommen erfahren. Handschriftenkonservator sei ein Mr. Falconer Maiden, Privatdozent für Paläographie, der allerdings nur Englisch spreche. Deutsche, so die Empfehlung Herres, wenden sich daher zunächst an den Bibliothekar Dr. Adolf Neubauer, der der deutschen Sprache vollkommen mächtig und überaus gefällig sei. Im Lesesaal der benachbarten Radcliffe Camera lägen darüber hinaus, mit zwei Ausrufezeichen betont, deutsche Fachzeitschriften aus. Und nach der Rückkehr, nach den zumeist nur kurzen Archiv- und Bibliotheksbesuchen, mit den nicht selten eingeschränkten und bisweilen schwierigen Arbeitsbedingungen vor Ort, die Antwort auf diese drängende Frage findet sich ebenfalls in den Aufzeichnungen der Reichstagsaktenmitarbeiter. Es wird verschickt. Gemeint ist damit die bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts durchaus verbreitete Praxis von Archiven und Bibliotheken, Handschriften, Urkunden und Akten im Original zu versenden. Aus heutiger Perspektive gewiss überraschend. In Zeiten fehlender Reproduktionsmöglichkeiten durch Foto- und Filmaufnahmen, Papierkopien oder Digitalisate jedoch eine entscheidende Arbeitserleichterung. Im Falle der deutschen Reichstagsakten wurden die betreffenden Unterlagen im Allgemeinen an die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München geschickt. Verschiedentlich auch an eine Bibliothek bzw. ein Archiv in der Nähe des Wohn- oder Arbeitsortes des betreffenden Mitarbeiters. Hierfür musste zunächst ein entsprechendes Bittgesuch gestellt werden. Für das Stadtarchiv in Colmar sei das Gesuch, so der kollegiale Rat, entweder an den Magistrat oder ans Archiv zu richten. Am besten erst offiziell an den Magistrat und daneben als private Bitte um Unterstützung an den Archivar. Die Bemühungen in Colmar blieben jedoch ohne Erfolg. Das Bittgesuch wurde 1885 abgelehnt. Und auch das 1907 an das Weimarer Gesamtarchiv gerichtete Schreiben Hermann Herres mit der Bitte um Zusendung von Findbüchern wurde abschlägig beschieden. Nach den gestrengen Worten des bereits erwähnten Archivvorstands Dr. Burkhardt muss die Versendung von Archivrepertorien unbedingt ausgeschlossen werden, da die starke Benutzung der Archive dies verlangt. Die Stiftsbibliothek Kremsmünster hingegen verschickte, zumindest nach den Erfahrungen Gustav Beckmanns im April 1892, am liebsten zwei oder drei Kodizes, nicht mehr, Ausrufezeichen, auf zwei oder drei Monate. Vorkommendenfalls sei dem Bibliothekar mitzuteilen, wie es mit der Frankatur und Verzollung zu halten sei. Und heute? Spätestens mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts und dem breiten Aufbruch in das digitale Zeitalter ist auch die Zeit der Notizzettel zu Ende gegangen. Die meisten der in Frankfurt aufbewahrten, zum Teil mehr als 100 Jahre alten Aufzeichnungen, besitzen heute nur noch einen historischen Wert, bedingt durch Kriegsverluste, die Neuordnung von Archiven, die Umsignierung von Beständen oder die Auflösung von Bibliotheken und den Verkauf der Handschriften. Google Maps ist an die Stelle der ungewissen Suche nach einer Klosterbibliothek oder einem Archiv vor Ort getreten, sofern Tablet, Smartphone oder iPhone Empfang haben. Und auch die sorgfältig notierten Angaben zu Archivvorständen und Bibliothekaren, zu Öffnungszeiten und Arbeitsbedingungen sind in Zeiten des Internets überflüssig geworden. Vor allem in den vergangenen 20 Jahren hat sich manches verändert. Zwar stützen sich Archiv- und Bibliotheksrecherchen auch weiterhin auf handschriftliche Findbücher und Handschriftenkataloge älteren Datums. Die unhandlichen und bisweilen schwer lesbaren Folianten werden jedoch vermehrt von maschinenschriftlichen Repertorien abgelöst. Zahlreiche Handschriftenkataloge und Findmittel stehen darüber hinaus als Digitalisate im Internet zur Verfügung. Gleichzeitig ist die inhaltliche Tiefenerschließung der Archiv- und Bibliotheksbestände in den vergangenen Jahren immer weiter vorangeschritten. Erleichtert werden die Recherchen zudem durch die wachsende Verfügbarkeit digitalisierter Urkunden, Akten und Handschriften. Fachspezifische Informationsportale erschließen heute die Bestände zahlreicher staatlicher und kommunaler Archive, berücksichtigen Kirchen- und Wirtschaftsarchive, Familien- und Universitätsarchive. Das länderübergreifende Kooperationsprojekt des Archivinformationssystems Arkansas beispielsweise eröffnet vielfältige Online-Recherchemöglichkeiten zu Archivbeständen in Hessen, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein. Das Portal Archive in Nordrhein-Westfalen verzeichnet über 475 Einrichtungen und mehr als 6.500 archivalische Findmittel. Unter dem Namen Apertus hat die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz Anfang 2021 einen virtuellen Lesesaal eingerichtet, der das analoge und digitale Archivgut der beiden Landesarchive in Koblenz und Speyer sowie des Stadtarchivs Neuwied erfasst. Die Online-Portale manuskripta-medievalia.de und manuskripta.at erschließen darüber hinaus zahlreiche Handschriften, Handschriftensammlungen und Kataloge, vornehmlich des deutschsprachigen Raums. Gleichzeitig dokumentiert das virtuelle Archiv Monasterium.net mehr als 500.000 Urkunden aus knapp 200 Institutionen in 15 europäischen Ländern. Verschickt werden heute nur noch Papierkopien, Filme oder Digitalisate. Im Staatsarchiv Ludwigsburg beispielsweise können bereits mit wenigen Klicks aus einem zuvor gefüllten Bestellkorb Reproduktionen bestellt werden. Und manche zeitintensive Suche nach Handschriften und ihren Schreibern ist nun an den Computer und in die Welt des Internets verlegt. Wenn jedoch im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv eine großformatige Pergamenturkunde Kaiser Friedrichs III. Vorsichtig ausgebreitet wird, wenn im Archiv der Hansestadt Lübeck städtische Rechnungsrotuli langsam ausgerollt werden, wenn im Hauptstaatsarchiv München ein Archivmitarbeiter statt des erwarteten Kartons einen schweren alten Blechkasten über die Lesesaaltheke hebt, dann ist der Bogen in die Zeiten eines Hermann Herre, Ludwig Quidde oder Henny Grüneisen geschlagen. Die Faszination bleibt über die Zeiten hinweg. Thank you.